Die russischen Firmen sind jetzt als Zulieferer in der Wertschöpfungskette an verschiedenen Stellen eben nicht so wichtig, wie das die chinesischen Firmen sind. Und von daher bin ich da auch schon ein bisschen zurückhaltender, was die negativen Auswirkungen dieses Konflikts auf die deutsche Wirtschaft am Ende sein werden.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, die Zukunft von Deutschlands Geschäftsmodell wird mitunter ziemlich polemisch diskutiert. Die einen beschwören die drohende Ökoplanwirtschaft, für die anderen regieren immer noch zu viele gefühlskalte Neoliberale. Zwischen diesen beiden Extremen bekennen sich zwar alle zur sozialen Marktwirtschaft, aber alle verstehen etwas anderes darunter. Liegt die Betonung nun auf dem Wort Marktwirtschaft oder auf Sozial? Oder ist nicht sowieso die ökosoziale Marktwirtschaft der richtige Weg? In der neuen Ampelregierung ist jede Strömung vertreten, egal ob Greenpeace-Sympathisanten, Sozialstaatromantiker oder Haushaltspuristen. Die Sollbruchstellen in der Patchwork-Familie sind programmiert. Am Ende dürfte man sich vor allem ums Geld streiten, das vielleicht bald weniger wird, weil die geopolitischen Verwerfungen das deutsche Exportmodell hart treffen könnten. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Er war früher Mitglied der SPD, gilt heute als Lieblingsfeindbild der SPD-Fraktion, wollte im Fall des Scheiterns seiner Ökonomenkarriere als Rocksänger durchstarten, wäre fast nach Österreich ausgewandert, bewundert die direkte Demokratie der Schweizer, gilt als Mr. Schuldenbremse, preist als Ordoliberaler die Effizienz des Marktes und empfand die Hartz-Reformen als zu halbherzig. Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, Leiter des dortigen Walter-Eugen-Instituts und ehemaliger Chef des Rats der Wirtschaftsweisen. Vor kurzem hat ihn Finanzminister Christian Lindner zu seinem persönlichen Wirtschaftsberater ernannt. Hallo Herr Feld, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo Herr Balzli, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
Herr Feld, bevor wir uns mit der Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaftspolitik beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, kommen wir zuerst einmal zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Was ist Ihr Lieblingsrocksong?
Oh wow, Sie stellen schwere Fragen, weil ich habe so viele und die ändern sich auch über die Zeit. Also vielleicht sollte ich sagen, es ist ein Stück, da wird gar nicht gesungen, sondern ich höre am allerliebsten Sofa von Frank Zappa, und zwar das Sofa Number 2 in der Live-Version von Zappa in New York.
Ich dachte, es ist ein Money von Pink Floyd oder Mercedes-Benz von Janis Joplin. Hätte besser zu Ihrem Studium und in Ihrem Jahrgang gepasst vielleicht. Haben Sie das wirklich ernst gemeint, dass Rocksänger Ihre Alternativkarriere gewesen wäre?
Nein, ich habe dummerweise am Anfang meiner Zeit im Sachverständigenrat irgendwann in den Jahren 11, 12, 13 der Zeit gesagt in einem Interview für ihre Rubrik Plan B, wenn ich nicht Professor geworden wäre, wäre ich Rocksänger geworden. Und das war nicht so ganz ernst gemeint, weil ich eigentlich auch gar nicht wüsste, was meine alternative Lieblingsbeschäftigung wäre. Ich bin sehr, sehr gerne als Ökonom an der Universität und in der Forschung tätig und würde das gar nicht missen wollen. Also ich kann gar nicht sagen, was wäre die Alternative, die ich ansonsten am liebsten gemacht hätte.
Aber beim Rocksänger muss ich noch ein bisschen bleiben. Das haben Sie ja nicht aus dem hohlen Bauch gesagt. Gab es denn eine ernstzunehmende Fangemeinde mal?
Nein, ich habe nie in einer Band gesungen, es gibt keine Fangemeinde in diesem Sinne. Aber wegen diesem Zitat, das die Zeit dann auch veröffentlicht hat, wurde ich bei der Verabschiedung von Hans-Werner Sinn in München angesprochen von Meinhard Knoche, dem damaligen Geschäftsführer des IFO-Instituts, der das gelesen hatte und meinte, Sie machen ja auch Rockmusik, wollen Sie nicht mal zu unserer IFO-Band kommen? Und dann habe ich ihm erstens gesagt, dass ich das noch nie gemacht hätte, in einer Band gesungen. Da meinte er, ich sollte trotzdem kommen, und bin dann hin und hatte insgesamt 3 Auftritte mit der IFO-Band, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ist natürlich nichts, was ich auf Dauer überhaupt bedienen kann.
Also kein Plattenvertrag nach diesen 3 Aufträgen?
Sowieso nicht.
Sowieso nicht. Okay, der Markt war also gegen Sie, zumindest gegen Ihre Rocksänger-Karriere. Wenn man so diese Anekdote mit dem Münchner Kollegen Revue passieren lässt, das wirkt ja auf den ersten Blick sehr kollegial. Wie hart ist eigentlich der Konkurrenzkampf zwischen den deutschen Top-Ökonomen?
Naja, es gibt natürlich immer auch einen Wettbewerb, das ist schon ganz klar, aber wir versuchen untereinander, auch so wie wir das von Tagungen kennen, in der Sache hart miteinander zu diskutieren, aber nicht auf einer persönlichen Ebene. Und das gelingt uns auch in der Regel. Es funktioniert nicht immer, aber es gelingt in der Regel. Insofern kann ich doch verstehen, dass die Öffentlichkeit sich wundert, wenn ich mit Marcel Fratscher einen Artikel in der Zeit verfasse. Aber das hat dann damit zu tun, dass wir an der Stelle inhaltlich nicht so weit auseinanderlagen und auch was zusammen machen konnten. Auf einer persönlichen Ebene verstehen wir uns gut.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Ja, Herr Fratscher, ist ein gutes Stichwort. Ich meine, all diese Ökonomen konkurrieren ja um Aufmerksamkeit, sie konkurrieren um Forschungsgelder, sie konkurrieren um Studenten. Wie groß ist denn die Versuchung, dem Zeitgeist nachzugeben?
Tja, das kann ich schwer sagen. Also es gibt natürlich schon den Eindruck bei dem einen oder anderen, dass da mehr Zeitgeist vorhanden ist. Aber ich habe doch überwiegend den Eindruck, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus einer bestimmten Überzeugung heraus das sagen, was sie sagen. Und manche das sehr pragmatisch und abwägend machen, so wie man das auch aus einer wissenschaftlichen Sicht machen muss. Ich bin schon sicher, dass auch Marcel Fratscher in verschiedener Hinsicht ganz klar aus Überzeugung beispielsweise seine Äußerungen zur Geldpolitik macht. Und auch, weil er dafür eine wissenschaftliche Basis hat für diese Einschätzungen. Es kommt dann immer auch in den Diskussionen so kontrovers daher, weil die Medien sich das so wünschen und wir darauf eingehen und auch wissen, dass die Aufmerksamkeitsökonomie ja durchaus eine andere ist.
Ja, definitiv. Ich meine Zeitgeistfrage ist natürlich eine elegante Überleitung, sollte das sein, zum bösen N-Wort, oder? Neoliberalismus ist ja das Totschlagetikett für alle, die sich zur Marktwirtschaft bekennen, obwohl der Neoliberalismus früher für etwas ganz anderes stand, wie wir wissen. Sie gelten ja als einer von ihnen irgendwie so, sind ja für viele so ein bisschen ein Feindbild. Manche bezeichnen sie gar als rechten Ökonomen, also komplett entgegen dem Zeitgeist. Fühlen Sie sich manchmal ein bisschen einsam in dieser Schublade?
Nein, überhaupt nicht. Also erstens ist mir bekannt, dass ich jetzt nicht wirklich alleine bin, sondern es eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen gibt, die Dinge ähnlich sehen wie ich. Also wenn Sie sich beispielsweise anschauen, dass wir im Kronberger Kreis ja doch eine ganz illustre Runde von Ökonomen und Juristinnen haben, die da miteinander diskutieren, und wir haben in unseren Studien kein Minderheitsvotum, sondern sind uns am Ende einig. Also erstens, alleine ist man nicht, und zweitens, ja, regt mich diese Etikettierung auch nicht wirklich auf. Ich gestehe ja gerne, neoliberal in diesem klassischen Sinne zu sein, wie das Wort damals verwendet worden
ist. Das haben nur alle vergessen, oder?
Das haben alle vergessen. Und dann versuche ich sie immer auch daran zu erinnern, was das bedeutet. Das ist nämlich die Abgrenzung vom klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts ist, vor allen Dingen in der Wettbewerbspolitik. Und wenn wir uns jetzt anschauen, manche Entwicklungen in den USA, da erkennt man doch, dass das, was die deutschen Ordoliberalen in der Wettbewerbspolitik schon immer vor sich hergetragen haben, nämlich eine Korrektur von möglichem Marktversagen aufgrund von Machtbeziehungen in der Wirtschaft, Kartellbildungen, Monopolbildungen, marktbeherrschenden Stellungen, dass das langsam auch wieder in den USA mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn wir beispielsweise an die Chicago-Schule denken und was dort mittlerweile entsprechend veröffentlicht wird, und auch an die politischen Veränderungen, die da auftreten. Also insofern fühle ich mich eigentlich in dieser Interpretation als Neoliberaler jetzt auch nicht missverstanden.
Aber gut, ich meine, von Ihnen gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer. Können wir es mal so formulieren, oder? Also meine, Sie sind eher in einer Minderheit unterwegs. Lustigerweise waren Sie mal Mitglied der SPD. Es würde ja kein Mensch denken. Vermissen Sie das manchmal, dass Sie damals in der Partei waren?
Nein, ich bin aus der SPD ausgetreten. Ich fange erst einmal vorne an. Ich bin in die SPD eingetreten in einer Zeit, in der ich sicher links war. Und auch beispielsweise in der Friedensbewegung mit der Friedensbewegung geliebäugelt habe. So muss ich das sagen. Ich war da ja viel zu jung, um irgendwie richtig organisiert zu sein, aber war auch bei Demonstrationen dabei gegen den NATO-Doppelbeschluss und so. Das war die damalige Zeit und es gibt einfach eine klare familiäre Prägung mütterlicherseits. Ist die SPD stark vertreten. Mein Urgroßvater war Gründungsmitglied der SPD im Saarland, war vor der dem Anschluss des Saarlands an das Dritte Reich 1935 schon Bürgermeister in einer Gemeinde, musste dann wegen der Nationalsozialisten zurücktreten, wurde wieder Bürgermeister in dieser Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg und blieb das bis 1974, also sehr, sehr lange Zeit. Und das ist schon sozusagen der Ursprung dieses Engagements in der SPD, in meiner Familie.
Das heißt, Sie kriegen das von Ihrer Mutter eigentlich regelmäßig mit? Also gab es ein bisschen Politunterricht zum Frühstück? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wenn wir uns in der Familie getroffen haben zu den Geburtstagen, also beispielsweise dieses Urgroßvaters, mit dem ich noch relativ viel Zeit verbracht habe, der ist erst mit ein paar 90 Jahren verstorben, den habe ich noch sehr, sehr gut gekannt. Da haben wir natürlich, oder haben alle um mich herum über Politik diskutiert. Und ich saß da als Kind eben mit dabei und habe das alles mitgehört. Da war auch ein ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär und Bundestagsabgeordneter dabei, der Cousin meines Großvaters war. Also von daher gibt es schon eine klare familiäre Prägung. Und deswegen war so mein Interesse Anfang der 1980er Jahre an der Friedensbewegung eben nicht gemündet in einer Mitgliedschaft bei den Grünen, sondern bei der SPD. Und im Zeitablauf, wie James Buchanan das ja mal öfter gesagt hat, wird man dann gerade in ökonomischer Hinsicht vernünftiger. Und dann war es schwieriger, in der SPD zu bleiben.
Also Umkehrschluss, die SPD, Chefberater von Christian Lindner sagt, die SPD ist in Wirtschaftsfragen unvernünftig, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben ja auch Gerhard Schröder gehabt und ich bin zwar dann damals ausgetreten, weil ich dachte, die Hartz-Reformen hätten auch noch ein bisschen Luft nach oben gehabt, aber jetzt so im Nachhinein, 20 Jahre später, würde ich sagen, naja, da war ich auch noch im jugendlichen Eifer etwas überzogen. Also ich glaube nicht, dass ich das so unterschreiben würde, die SPD ist wirtschaftspolitisch auf dem falschen Dampfer, ja, so kann man das nicht sagen. Aber bei mir hat sich das einfach so entwickelt. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausspruch von James Buchanan ja kennen, der sagt, wenn man jung ist und ist nicht links, hat man kein Herz. Wenn man älter ist und ist nicht links, hat man keinen Verstand. Und in gewisser Hinsicht stimmt das natürlich auch. Und was für mich auch eine Rolle gespielt hat, weswegen ich in keiner Partei mehr sein wollte und auch ausgetreten bin. Ich habe ja längere Zeit in der Schweiz verbracht bis zu diesem Zeitpunkt. Ich bin 2002 aus St. Gallen nach Marburg gewechselt. Und das Schweizer System ist eben dann doch ein anderes, mit viel mehr Einfluss der Bürger direkt. Die Parteien spielen eine andere Rolle. Und mich hat schon immer wieder gewundert, wie stark die parteipolitischen Aspekte in Deutschland das gesamte politische System durchdringen, ja, bis in kleinste Einheiten hinein.
Und die wirtschaftliche Vernunft teilweise verdrängen, oder? So ein bisschen auch.
Ja, aber es hat mich vor allen Dingen auch abgeschreckt, wie stark die Politik da ist. Und ich wollte einfach unabhängig von solchen Gesichtspunkten sein, wenn ich dann wieder in Deutschland dabei bin.
Aber ich muss nochmal zurückkommen, Ordoliberaler, also wir einigen uns, Sie sind nicht alleine und einsam, aber sagen wir mal, Sie sind eher in einer kleinen Gruppe vertreten. Wollten Sie deshalb nach Wien ans Institut für höhere Studien flüchten, weil dort vielleicht der Ordoliberalismus noch mehr gepflegt und geschätzt wird?
Aber man kann nicht sagen, dass in Österreich der Ordoliberalismus stärker geschätzt wird. Okay. Also es ist ja meistens so, dass der Prophet im eigenen Land wenig gilt und die österreichische Schule spielt eigentlich in Österreich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also eine stärker untergeordnete Rolle als der Ordoliberalismus in Deutschland. Das kann man nicht sagen.
Und warum wollen Sie dann dahin?
Das ist ein attraktives Angebot gewesen. Das IHS, das Institut für höhere Studien, ist ein wirklich tolles Institut. Nicht nur Wirtschaftsforschungsinstitut, es gibt ja auch viele Sozialwissenschaftler dabei. Und die sind im Grunde auf Augenhöhe mit den großen Wirtschaftsinstituten in Deutschland, wie dem IFO oder dem DIW, während das Walter-Eucken-Institut klein, aber fein ist. Also das macht schon auch einen Unterschied, ob man 120, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oder nur 10.
Und warum hat es dann nicht geklappt mit Wien? Da gibt es ja ganz viele Versionen, oder? Angeblich sei Ihre Pensionszusage nicht gekommen aus Wien. Gibt es andere? Was ist denn jetzt die Wahrheit, warum Sie nicht dahin sind?
Ja, ich habe ja damals eine Pressemitteilung rausgegeben, oder vor wenigen Wochen, damals ist schon übertrieben, rausgegeben, warum nicht. Es ist einerseits schon auch so, dass es Dinge gibt, die mich hier in Deutschland gehalten haben. Also dazu gehört sicherlich, dass meine Universität mir, wie das typisch ist im akademischen Bereich, auch ein gutes Gegenangebot gemacht hat. Nicht nur die Universität, auch das Land Baden-Württemberg, das ja das Walter-Eucken-Institut überwiegend finanziert. Und auf der anderen Seite oder zweitens dabei auch eine Rolle gespielt hat, dass ich gespürt habe, nach der Bundestagswahl in Deutschland in der wirtschaftspolitischen Beratung immer noch Gehör zu finden, was sich ja jetzt auch in dieser Position im Finanzministerium äußert.
Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Ich meine, ja, kam denn das Angebot von Christian Lindner irgendwie dazwischen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wann ahnten Sie, dass Herr Lindner vielleicht damit liebäugelt, Sie als Chefberater zu ernennen?
Als Chefberater, das war unklar, aber dass Christian Lindner durchaus meinen Rat wertschätzt, das habe ich schon früher gemerkt. Und das ist auch nach der Bundestagswahl deutlich gewesen.
Das heißt, es gab immer einen regelmäßigen Austausch, oder wie?
Regelmäßig würde ich nicht sagen, aber doch immer wieder mal. Ja. Und von daher war mir das dann auch bewusst. Und insofern zeigte sich dann nach der Bundestagswahl doch, da besteht eine Möglichkeit. Und erst im weiteren Zeitablauf hat sich gezeigt, in welche Richtung das laufen könnte. Und insofern war das auch unglücklich fürs IHS, dass die Verhandlungen länger gedauert haben. Und das hatte ich aber nicht selber zu verantworten, ehrlich gesagt, sondern das hatte damit zu tun, dass die Grundfinanzierung des Instituts in Österreich verhandelt werden musste.
Von der Nationalbank, glaube ich, oder?
Genau, ja, die Grundfinanzierung ist des IHS ist zu 2/3 vom österreichischen Finanzministerium geliefert und zu 1/3 von der österreichischen Nationalbank. Und während die Fragen mit dem Finanzministerium sehr schnell und sehr kooperativ und speditiv auch geklärt waren, funkte dann die ÖNB dazwischen ab September vergangenen Jahres mit der vollständigen Umstellung der Grundfinanzierung der Institute. Das heißt, wir gingen in weitere Runden der Verhandlungen und das war auch nicht so, dass ich mit diesem Verhandlungsergebnis bei der ÖNB besonders zufrieden gewesen wäre.
Und dann kam Lindner dazwischen. Woher kennen Sie Herrn Lindner eigentlich? Also wie kommt diese Liaison zustande? Sind Sie zusammen im Porsche Club oder haben Sie sich kennengelernt?
Nein, es ist einfach so, dass ich ja seit 2011 im Sachverständigenrat war, für 10 Jahre damals dann schon auch auf Bundesebene immer wieder Kontakt zu politischen Protagonisten hatte, also in den Ministerien. Wir haben ja von Seiten des Sachverständigenrats den regelmäßigen Austausch auch mit den Ministerien und auch mit den Ministern bei Anhörungen einmal im Jahr. Und damals war ja die FDP noch Teil der Bundesregierung von 2009 bis 2013. Und so kommt man eben auch in Kontakt mit den Personen, die dann dort in dieser Bundesregierung eine Rolle gespielt haben. Und ich war dann auch 2013 nach der Niederlage der FDP auf einer Klausursitzung der nordrhein-westfälischen FDP, wo wir miteinander geredet haben und diskutiert haben und haben dann seither immer wieder auch Kontakt gehabt.
Wie sieht denn nun Ihre konkrete Zusammenarbeit aus? Gibt es Ratschläge vom Professor für den Minister per SMS oder gibt es einen Jury fix pro Woche oder wie muss man sich das vorstellen?
Das haben wir alles noch gar nicht richtig fixiert. Also es ist ja ein Novum in der deutschen wirtschaftspolitischen Beratung, das so zu organisieren, obwohl es immer wieder auch mal Ad-hoc-Beratungen von wirtschaftspolitischen Beratern aus der Professorenszene in der Vergangenheit gegeben hat, aber dann doch meistens, wie gesagt, ad hoc und dann hinter den Kulissen und nicht auch so offiziell nach draußen gekehrt. Also das ist schon auch ein Zeichen der stärker gelebten Transparenz einerseits, aber andererseits auch noch offen, wie das dann weitergehen wird. Also das werden wir erst mal ausfüllen müssen.
Wie groß ist eigentlich die Genugtuung, wenn man vom Finanzminister Olaf Scholz aus dem Rat der Wirtschaftsweisen geworfen wird und wenige Monate später vom neuen Finanzminister Christian Lindner als Chefberater installiert wird?
Nein, ich habe keine Genugtuung.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Herr Balzli, ich ticke so nicht, also wirklich nicht. Also mir macht das, das hat nichts mit Genugtuung zu tun, sondern es ist einfach so, dass mir ja bestimmte Wirtschafts- und Finanzpolitische Anliegen habe. Dinge, die mir wichtig sind, bei denen ich Beiträge leisten kann. Das eine ist ganz allgemein das Thema solide Finanzpolitik. Und das ist für mich auch verbunden mit Fiskalregeln, also bei uns mit der Schuldenbremse und in Europa mit den europäischen Fiskalregeln. Und die Diskussionen darum laufen ja jetzt schon jahrelang. Ich finde, dass ich dort durchaus aus meiner Kenntnis heraus, aus meiner Expertise heraus auch viel beitragen kann, dass man die Fiskalregeln wieder einhält und sicherstellt, dass das ja zu einem guten Ergebnis führt, allgemein gesprochen. Also das sind Dinge, die mich mehr interessieren, wo ich dann sagen kann, da kann ich mich noch einbringen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mich zurückziehen müsste in den Elfenbeinturm und einfach nur weiter forschen über direkte Demokratie oder Föderalismus.
Okay, gut. Also keine Genugtuung, sagen Sie.
Nein, Genugtuung ist das nicht. Das ist nicht das Gefühl, das ich hier empfinde, sondern es ist eher so, dass ich mich freue, mich hier wieder einbringen zu können.
Ich meine, wir müssen noch ein bisschen Lindners Motivation noch ein bisschen genauer ausleuchten, weil da ranken sich ja viele Geschichten drum und viele Theorien. Ich meine, sind Sie jetzt die Anti-Greenpeace-Retourkutsche für Baerbock, die Anti-Sozialstaatsromantik-Keule gegen Olaf Scholz, oder sind Sie das sichtbare Zeichen für Lindners Ambition, anstelle von Klimaminister Robert Habeck der wahre Gralshüter von Ludwig Erhard zu sein?
Das formulieren Sie sehr schön, ja. Also die Gralshüter von Ludwig Erhard, das ist so eine Geschichte. Da gibt es viele, die dann immer meinen, sie müssen das machen. Also der vorherige Wirtschaftsminister hat ja auch das für sich in Anspruch genommen, der liebe Peter Altmaier. Also,
und hat er das eingelöst?
Nein, natürlich nicht.
Was muss man denn machen, um Gralshüter von Ludwig Erhard zu sein?
Das kann ich gar nicht sagen, was man da machen muss. Aber ich kann sagen, wenn man eine solche Industriepolitik vertritt und vorschlägt, wie Peter Altmaier sie vorgeschlagen hat, dann ist man sicherlich nicht auf der gleichen Linie wie Ludwig Erhard. Das ist ganz eindeutig so.
Und die wird ja bei Habeck eher verschärft als gelockert, glaube ich.
Ja, das werden wir dann alles noch sehen. Ja. Einerseits natürlich schon das Vorhaben, auch mit dem Ziel des Klimaschutzes mehr Industriepolitik zu betreiben. Aber auf der anderen Seite habe ich durchaus den Eindruck, dass die Förderprogramme des Wirtschaftsministeriums gerade wegen des Ziels Klimaschutz und der knappen Finanzen, unter denen man ihn bewerkstelligen muss, viel stärker fokussiert sind auf das, was man wirklich erreichen will. Also denken Sie jetzt an die KfW-Förderung. Das ist ja zum Teil eine Förderung von Neubauten auf dem Standardniveau dessen, was man heute sozusagen baut. Ja, das heißt, da gibt es umgekehrt formuliert, es gibt massive Mitnahmeeffekte. Das hätte vielleicht ein grüner Wirtschaftsminister von Anfang an anders gemacht, als es die vorherige Regierung gemacht hat. Absolut. Und so muss man, glaube ich, immer auch pragmatisch genauer fragen, was sind denn die Zielsetzungen? Ich stehe ja voll hinter dem Ziel des Klimaschutzes. Ich finde nur, es muss auch wirklich dazu kommen, dass wir ihn erreichen und nicht einfach nur ein Verausgaben von Mitteln in Form von Subventionen sein. Mhm. Und am Schluss haben wir ja mit Zitronen gehandelt und erreichen den Klimaschutz nicht. Genau. Also
dazu kommen wir später noch. Ja. Dazu kommen wir später noch. Ich will vorher noch mal schnell, bevor wir da die deutsche Wirtschaftspolitik weiter diskutieren, muss ich noch mal zurück zu Ihrem Flair für Alpenstaaten. Österreich haben ja schon abgehakt, die Schweiz haben Sie schon ein bisschen erwähnt. Das will ich noch mal ein bisschen genauer wissen. Warum sind Sie damals nicht in der Schweiz geblieben, wo Sie ja habilitiert haben?
Das ist einerseits ganz einfach, weil das Übliche im akademischen Bereich ist doch, dass man sich auf Lehrstühle bewirbt, wenn die frei werden. Und da gab es dann ein Angebot, an die Uni Marburg zu wechseln am Ende meiner Habilitationsphase. Das war sogar so, dass die Habilphase in gewisser Weise verkürzt worden ist oder beschleunigt worden ist durch die Ausschreibung einer Professur in Marburg. Und dann habe ich mich darauf beworben und die wollten mich haben, also bin ich hin. Und wir hatten lange Zeit und diskutieren das heute ja immer auch noch an den Universitäten, eine Diskussion über Hausberufungen, wie schwierig es ist, die zu machen. Und mein damaliger Lehrer, Gebhard Kirchgessner, war schon auch jemand, der hier eine klare Linie hatte und sich gegen Hausberufungen gewandt hat. Also insofern war ich da schon auch geschult darin, jetzt nicht die Absicht zu haben, in St. Gallen irgendwann zu landen.
Also Sie wollten ja nicht in der Schweiz bleiben, weil Ihnen das Land besser passt vom System.
Also wenn mir damals von der Uni Zürich oder der Uni Bern oder Basel ein Angebot ins Haus geschneit wäre, beziehungsweise eine Professur ausgeschrieben gewesen wäre, auf die ich mich hätte bewerben können, hätte ich das gemacht. Okay. Ich war auch, das allererste Verfahren, bei dem ich im Rennen war, war eine Professur an der Universität Fribourg, die damalige Nachfolge von Herrn Deiss, dem Bundesrat.
Ja, genau.
Aber das war eben auch noch im französischsprachigen Teil der Fakultät und da gab es dann auch andere Probleme, die dazu geführt haben, dass ich dann da nachher nicht berufen worden bin. Also es war nicht so, dass ich nicht hätte in der Schweiz bleiben wollen und dass ich nachher nicht hingegangen bin, obwohl ich Rufe nach Luzern und nach Zürich hatte, das hat an die ETH in Zürich hatte, das hatte andere Gründe.
Okay, da haben Sie viele schöne Städte verpasst, das kann ich Ihnen sagen. Die kenne ich alle gut.
Ja, ich weiß.
Welche Schweizer Institution würden Sie denn sofort in Deutschland einführen, wenn Sie könnten?
Ich würde den deutschen Föderalismus so umgestalten, dass er ähnliche Rahmenbedingungen hat wie der Schweizer Föderalismus. Also mit deutlich mehr Eigenverantwortung der Länder in finanzpolitischer und steuerpolitischer Hinsicht. Das ist ein Element, das den deutschen Ländern fehlt, das die Schweizer Kantone haben.
Also Sie würden mehr Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern zulassen?
Mehr fiskalischen Wettbewerb. Es ist ja nicht nur die steuerliche Seite, sondern auch die Ausgabenseite, mit der man arbeitet. Und im Moment in Deutschland ist es nur die Ausgabenseite. Und das hat natürlich ungünstige Anreize.
Ich meine, Sie sind ja ein bekennender Fan der direkten Demokratie. Der Staat ist effizienter, verlangt tiefere Steuern, haben Sie mal in einer Studie herausgefunden. Das Modell hat in Deutschland ja viele Anhänger, aber ich werde auch dauernd darauf angesprochen. Und Wolfgang Schäuble hat mir mal gesagt, die Schweizer würden das ja toll machen, aber es sei nichts für die Deutschen, schon aufgrund der historischen Erfahrung. Können die Deutschen damit wirklich nicht umgehen? Ist direkte Demokratie und Deutsche unmöglich, undenkbar?
Nein, das ist es nicht. Ich habe nur, weil Sie mich nach einer Institution gefragt haben, den Föderalismus genannt, weil ich auch finde, dass das leichter umzusetzen ist. Direkte Demokratie in Deutschland einzuführen, hat nochmal ganz andere Hürden. Einfach, weil man dann auch ja sehen muss, dass das Ganze staatsrechtlich, öffentlich-rechtlich auch ein bisschen komplizierter ist. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass man das in Deutschland schaffen würde. Und wir haben ja seit der Wiedervereinigung auch einen Trend zu mehr direkter Demokratie auf der Ebene der Länder und der Kommunen in Deutschland. Das verkennt man dann meistens, weil der Blick ja doch in Richtung Bund geht und die Diskussionen auch auf Bundesebene geführt werden im Hinblick auf direkte Demokratie, dass man sie dort einführen sollte. Aber die Länder und die Kommunen haben das ja verstärkt gemacht. Also von daher glaube ich schon auch, dass man im Zeitablauf eben auf der Ebene der Länder und der Kommunen direkte Demokratie noch mehr einüben kann und das dann irgendwann auch eine Chance hat, auf Bundesebene größere Rolle zu spielen. Und wenn nicht, dann kommt man vielleicht doch in die Situation der Vereinigten Staaten, die ja auch auf Ebene der Bundesstaaten viel direkte Demokratie haben und auf Bundesebene nicht.
Auf Bundesebene, da würden dann viele Gegner sagen, oh Gott, schaut euch den Brexit an, wollt ihr wirklich eine direkte Demokratie? Was würden Sie solchen Leuten sagen?
Ja, ich sage regelmäßig, man darf nicht einzelne Entscheidungen als beispielhaft nehmen für den Gesamteffekt der direkten Demokratie. Das gilt ja auch im Hinblick auf die Schweiz, wenn man beispielsweise die Minarett-Initiative nimmt, die Themen der Zuwanderung, die in der Schweiz ja immer wieder eine Rolle gespielt haben, die Masseneinwanderungsinitiative. Die werden in Deutschland auch gerne herausgestellt und dann negativ kommentiert. Aber einzelne Entscheidungen sagen nichts über die Qualität einer Institution aus, sondern es kommt ja darauf an, wie sie im Durchschnitt wirken. Und da kann man einfach für die Schweiz sagen, dass die wirtschaftlichen Effekte der direkten Demokratie weit überwiegend positiv sind. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, der Brexit. Die Brexit-Entscheidung ist in einem Land getroffen worden, in dem es keine Tradition direkter Demokratie gibt. Da ist nichts institutionalisiert. Das ist ein reines Plebiszit der Mächtigen, die dann der Bevölkerung mal ausnahmsweise die Möglichkeit eröffnen, direkt zu entscheiden. Das ist nicht das, was ich unter direkter Demokratie verstehe. Und im schweizerischen System haben wir das so auch nicht.
Ich muss offen zugeben, ich bin völlig falsch gelegen, weil ich natürlich als Schweizer geübt in der direkten Demokratie dachte, okay, also so eine Brexit-Abstimmung würden wir ablehnen, weil es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich meine, Fakt ist, die Wirtschaftsaffinität der Schweizer ist größer als die der Deutschen. Das sieht man auch im Abstimmungsverhalten, obwohl es so ein bisschen bröckelt. Also die Schweizer sind nicht mehr ganz so pro Wirtschaft in den Volksinitiativen und in den Volksabstimmungen, wie das früher mal war, aber immer noch weit vor den Deutschen. Was glauben Sie eigentlich, warum ist der Markt in Deutschland derart aus der Mode gekommen? Oder war er nie in Mode und wurde es noch schlimmer nach der Finanzkrise? Oder warum ist das so?
Tja, schwierige Frage, Herr Balzli. Also einerseits muss man wohl schon anerkennen, dass die Schweiz deutlich liberaler in vielerlei Hinsicht ist. Nicht nur, was marktwirtschaftliche Gesichtspunkte anbetrifft. Und ich kann Ihnen nicht genau sagen, woran das liegt. Also alleine die Tatsache, dass eine liberale Partei, die Schweizer FDP, ja mit Abstand deutlich besser abschneidet bei Nationalratswahlen, als es die deutsche FDP bei Bundestagswahlen macht, ist ja ein Indiz dafür, wie stark der Liberalismus in der Schweiz verbreitet ist. Und auch im Vergleich zu Österreich viel, viel stärker verbreitet. Also da gibt es schon historische Vorbedingungen, die wir in Deutschland so nicht erfüllen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, naja, also die Finanzkrise spielt natürlich schon eine Rolle im Hinblick auf die Diskussionen, die wir in den vergangenen Jahren geführt haben und auch den Veränderungen in der Wirtschaftspolitik, die zustande gekommen sind. Zuvor gab es natürlich auch die Kritik am Neoliberalismus und an den sogenannten amerikanischen Verhältnissen, die da immer bemüht worden sind. Aber irgendwie ist dann doch bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaftspolitik immer wieder im Hintergrund die Einsicht gewesen, die so aus der Idee der Effizienz der Finanzmärkte kommt, dass es zwar auch Marktversagen gibt, aber im Großen und Ganzen die Märkte gut funktionieren. Und das hat die Finanzkrise ein Stück weit erschüttert. Das ist das, was in gewisser Weise auch eine Trendwende seit der Finanzkrise ausmacht. Dass Marktzusammenhänge kritisiert werden, hat in Deutschland auch eine lange Tradition. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir das gerade erst die letzten paar Jahre gemacht haben. Ich glaube, man muss sehen, diese längeren Trends, die es dabei gibt in den europäischen Ländern. In Deutschland waren staatliche Eingriffe im 19. Jahrhundert im Unterschied zu Frankreich und Großbritannien viel positiver angesehen. Man hat viel mehr gesteuert, man hat Industriepolitik betrieben, wenn man es genau betrachtet, gerade in Preußen. Dann hat sich im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg etwas geändert durch die doch sehr ambitionierte einerseits und risikoreiche Strategie von Ludwig Erhard. Da kam, wie das manche Beobachter damals sagen, dieser unwahrscheinliche Effekt, dass gerade Deutschland, das ja vorher diese Tradition eben wie gesagt nicht hatte, dann doch viel marktwirtschaftlicher wurde als beispielsweise Frankreich und Italien, auch als Großbritannien, wenn man das in der damaligen Zeit betrachtet. Und trotzdem spielen ja die alten philosophischen Traditionen in Deutschland immer noch eine Rolle und entsprechend gibt es Kritik an der Marktwirtschaft.
Und die Corona-Pandemie hat ja den Glauben an den starken Staat jetzt noch stärker gemacht eigentlich, oder? Die desolaten Gesundheitsämter zum Beispiel seien von Neoliberalen zu Tode gespart worden, heißt es dann gerne. Dabei hatten sie vielleicht einfach keine Lust, die neue Software von Jens Spahn einzuinstallieren. Ist der Siegeszug des Staates noch aufzuhalten in Deutschland? Also dieser Druck jetzt Richtung noch stärkerer Staat?
Ja, klar. Also,
glauben
ich jetzt
Sie?
Sagen,
gut. Sind wir gespannt. Nein, heißt,
ja, also natürlich ist das so, dass der Druck nach mehr Staat ja nicht bis 100% gehen kann. Ja, also irgendwann wird das ja sowieso klar. Also das kommt irgendwann noch zu einem natürlichen Ende sozusagen. Also aber davon mal abgesehen, wir wollen ja jetzt nicht in die Extreme gehen. Ich würde schon auch sagen, dass gerade die Corona-Pandemie doch eher auch den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt hat, dass der Staat nicht alles kann. Also zwar behaupten Interessengruppen, man hätte das Gesundheitswesen zu Tode gespart, aber die Zahlen widersprechen dem so eklatant, ja, dass also wirklich jeder, der die Zahlen auch nur ein bisschen ernst nimmt, sagen muss, das ist absoluter Unsinn. Unsinn deswegen, weil einfach die Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland ziemlich hoch sind. Wir gehören zu den Top 3 oder Top 4 weltweit, ja, und haben auch, wenn man sich verschiedene Dimensionen ja anschaut, eine hohe Qualität des Gesundheitswesens. Nur das Thema Gesundheitsämter oder überhaupt öffentliche Verwaltung und Digitalisierung ist natürlich ein problematisches. Und da konnten wir schon in der in der Flüchtlingskrise feststellen, dass unsere öffentlichen Verwaltungen eben nicht gut genug aufgestellt sind. Und das hat sich jetzt in der Corona-Krise wieder gezeigt. Also es ist eher die Notwendigkeit, das, was der Staat leistet, auch von seiner Verwaltung her leisten muss und leisten sollte, deutlich zu verbessern. Und da geht es dann nicht darum zu sagen, wir brauchen mehr Staat, sondern wir brauchen einen effizienteren Staat.
Würden Sie denn das Beamtentum abschaffen? Das haben die Schweizer ja gemacht. Und die Staatsleistung ist so schlecht nicht bei den Eidgenossen.
Ja, aber sie war vorher schon gut und sie ist nicht schlechter geworden. Und sie ist auch nicht besser geworden danach. Also ich glaube, das
das bringt nichts, meinen Sie?
Selber, ja, vielleicht schon, aber jetzt mal davon abgesehen, dass ich ja selber Beamter bin auf Lebenszeit. Mal davon abgesehen.
Das ist schwierig, die Frage, Entschuldigung. Ja.
Nein, Sie können die ruhig stellen, nur ich weiß nicht, ob man sich wirklich diese Diskussionen einhandeln soll in einem Feld, das auch nochmal, wenn man es staatsrechtlich betrachtet, sehr, sehr schwer überhaupt zu beackern ist. Das kann man sich sparen. Ich glaube, da gibt es andere Ansätze, bei denen wir mehr erreichen müssen. Also Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein großes Thema. Es hat auch mit zumindest einem Drittel mit Umorganisation von Prozessen zu tun. Und die sind im öffentlichen Dienst auch jenseits der Beamtenschaft schwierig. Also auch bei den Angestellten im öffentlichen Dienst.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Corona. Mein gefühlter neuer Chef, Christian Lindner, hat sich in diesem Zusammenhang ja einen ersten Sündenfall geleistet und die übrig gebliebene Corona-Kreditlinie kurzerhand in einen Nachtragshaushalt fürs Klima umgewidmet. Haben Sie das mit ihm diskutiert?
Ich habe ja mit Marcel Fratscher einen Artikel in der Zeit geschrieben, der einen solchen Vorschlag unterbreitet hat. Und insofern fühle ich mich dann auch jetzt nicht unglücklich, dass der Vorschlag dann aufgenommen worden ist in den Koalitionsverhandlungen. Und ich denke weiterhin, dass, bin zwar kein Jurist, aber dass man sehr gute Chancen hat, mit diesem Nachtragshaushalt auch in Karlsruhe zu bestehen.
Davon, ja, die CDU will ja klagen, oder? Die ist ja ganz anderer Meinung. Können Sie denn das verstehen, die Kritik der CDU?
Ja, ich verstehe das sehr wohl, dass die Union das macht. Man muss ja auch vor allen Dingen das politische Ziel dabei sehen, nämlich, dass die Union punkten will mit dem Ziel, solide Finanzpolitik oder für solide Finanzpolitik zu stehen. Und dann muss sie an der Stelle auch ansetzen, wenn sie sich dabei profilieren will. Sie hatten eben gefragt, welches Signal sendet Christian Lindner denn mit meiner Bestellung als direkter persönlicher Berater?
Auch ein Signal an die CDU.
Das ist ein Signal an die CDU, dass die FDP an solider Finanzpolitik festhält. Und es wird am Ende gar nicht so einfach sein, für die Union in Karlsruhe zu gewinnen.
Es wird aber auch schwierig für Christian Lindner, sein Profil zu halten, oder, mit diesen Ampelpartnern, weil die Finanzen sind ja so ein bisschen auch eine Sollbruchstelle. Die restlichen Ampelmitglieder würden ja zum Beispiel die Schuldenbremse womöglich gerne noch ein bisschen länger als in diesem Jahr aussetzen, trotz Rekordsteuereinnahmen. Glauben Sie denn, dass die Schuldenbremse im Jahr 2023 in ihrer ursprünglichen Form wieder in Kraft gesetzt wird?
Ich gehe fest davon aus. Also man muss ja schon mal sagen, die Schuldenbremse ist ja nicht verändert worden. Wir haben ja nichts in dem Regelwerk geändert. Sie ist nicht mal ausgesetzt.
Nicht mal ausgesetzt?
Nein, was wir haben, die Ausnahmeregel, die in der Schuldenbremse fest von Anfang an aufgeschrieben war, wird genutzt. Und sie ist ja dazu da, in außergewöhnlichen Situationen eben auch mehr Spielräume zu ermöglichen. Also insofern, wir sind voll im Regelwerk der Schuldenbremse. Was man ab 2023 machen sollte, man sollte wieder zur normalen Regelgrenze zurückkehren, die Schuldenbremse bereitet, also aus dieser, aus der Ausnahmeregel aussteigen. Und das wird natürlich eine gewisse Anstrengung erfordern, aber meines Erachtens ist das erstens erreichbar und meines Erachtens wird das auch passieren.
Eine gewisse Anstrengung tatsächlich. Es gibt ja teure Großprojekte im Koalitionsvertrag. Mhm. Neben dem stabilen Rentenalter ist das vor allem der Weg der Klimaneutralität. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm befürchtet bereits den gigantischen Förderwahnsinn, hat sie kürzlich geschrieben. Die Kosten für die Umstellung der Industrie und anderer Sektoren, die würden völlig aus dem Ruder laufen. Ist denn die Angst vor der teuren Öko-Industriepolitik, manche nennen es jetzt schon Ökoplanwirtschaft, berechtigt, übertrieben?
Also ich finde nicht, dass das übertrieben ist. Es ist schon eine Sorge, dass man vor allen Dingen über Förderinstrumente, Subventionen versucht, die Transformation zu erreichen. Und es gibt ja genügend Unternehmen.
Weil es demokratischer, einfacher ist, oder?
Ja, es ist viel einfacher, natürlich. Also das, was wirklich zielführend ist, nämlich die CO2-Bepreisung nach oben zu schrauben, sie zu verbinden mit einem Sozialausgleich, gerade für geringere Einkommen und TransferempfängerInnen, Und das dann auch zu verbinden mit einem internationalen Abkommen, das ist ja der schwierigere Weg für alle Beteiligten, gerade auch politisch. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass die Ausweichreaktion, die für die Politik naheliegt, ein Förderinstrumentarium ist, größere Subventionstatbestände zu schaffen. Aber das wird nicht zum Erfolg führen. Also man wird einfach auf die von mir genannten Instrumente zurückgreifen müssen, wenn man Klimaschutz ernsthaft betreiben will.
Also Sie glauben, es droht kein Subventionsmonster. Das grüne Industriemuseum bei Thyssen, das dann einfach jahrelang durchsubventioniert wird.
Also die Bedrohung sehe ich sehr wohl, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die finanziellen Möglichkeiten sind beschränkt. Man kann das nicht alles realisieren und deswegen wird man auch von Seiten des Finanzministeriums bei diesem beliebten Instrument Carbon Contracts for Difference darauf achten müssen, dass das in einem bestimmten finanziellen Rahmen bleibt.
Ich meine, Sie haben es schon angedeutet, der CO2-Preis würde eigentlich einfach eine Lenkungswirkung erzeugen, aber birgt natürlich so ein bisschen Gelbwesten-Gefahr, oder? Und das haben ja viele Politiker jetzt auch schon gespürt. Es soll ja ein Klimageld für die Bürger kommen, aber das soll irgendwie später kommen. Söder und Co., die wollen jetzt die Pendlerpauschale erhöhen, was aber eigentlich eine Lenkungswirkung wieder zunichte macht. Wie löst man diesen Zielkonflikt?
Also ich bin bei der Pendlerpauschale durchaus etwas skeptischer. Ich würde das gerade wegen des konterkarierenden Effektes durchaus kritisch sehen. Dem Thema Klimageld ist am Ende die Frage, wie man das nun wirklich umsetzen kann, verwaltungstechnisch umsetzen kann. Da sind wir wieder zurück bei den Sorgen um die öffentliche Verwaltung in Deutschland. Wir haben schlicht keine umfassende Information über die Bundesbürger im Land. Wir wissen nicht, wer ganz genau wo wohnt. Das mag erstaunen, weil wir ja Einwohnermeldeämter vor Ort haben. Aber die sind
jetzt gerade fragen. Also in Düsseldorf wissen Sie, wo ich wohne. Also alles andere.
Ja, bei Ihnen weiß man
Dauernpost.
Das. Ja. Bei Ihnen weiß man das. Aber wenn Sie jetzt wegziehen in die Schweiz und in Deutschland dann nicht Ihren Wohnsitz abmelden, dann sind Sie weitergeführt. Ja, und es fällt nicht auf. Wenn Sie nach Berlin ziehen, übrigens auch. Ja, und das heißt, wir haben einfach keine Vernetzung der Einwohnermeldeämter untereinander. Da sind wir beim Stichwort Digitalisierung, auch beim Stichwort Datenschutz. Und insofern ist auch nicht klar, wem man denn einen Scheck schicken wollte, wenn man das so machen will wie jetzt in Österreich.
Also das Klimageld würde an dem schon scheitern.
Das scheitert an dem schon. Also die einzige Institution, die jahrelang noch recht gute Informationen hatte, dann aber auf Haushaltsebene und nicht auf Individualebene, das war die GEZ. Das heißt, mit dem Rundfunkbeirat könnte man das Klimageld verrechnen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Richtige. Ja? Also wenn man sowas macht, muss es auch umsetzbar sein. Und das muss auch verwaltungstechnisch machbar sein. Ich finde schon, dass das eine Rolle spielen muss.
Ja, aber ich meine, das haben die Grünen natürlich ganz klar angekündigt, dass es kommen wird. Mhm. Und das ist ja ein bisschen der soziale Sprengstoff. Zuerst kommt die Belastung durch die ganzen Lenkungsinstrumente. Die Entlastung kommt dann später. Die Frage ist, ich sage immer, das ist, glaube ich, einer der größten Stresstests für die Demokratie auch, diese Transformation, diese Volkswirtschaft. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Und der Stresstest, der betrifft natürlich auch die Industrie. Zum Beispiel Industriefirmen, die derzeit keinen Zugang zu grünem Wasserstoff haben, aber bereits CO2-Abgaben zahlen müssen. Es gibt ein konkretes Beispiel hier in NRW, ein Stahlhersteller, der möchte gerne umstellen auf grünen Wasserstoff. Keine Chance, kriegt er nicht. Müsste 28 Lastwagen pro Tag hinkarren, damit er seine Brenner da mit grünem Wasserstoff versorgen kann. Aber er zahlt natürlich den Preis. Jetzt denkt er natürlich schon darüber nach, ist Deutschland wirklich der super Standort für mich? Ist die Deindustrialisierung eine reale Gefahr oder ist das nur so ein bisschen Hysterie aus der Industrie?
Nein, das ist natürlich schon eine reale Gefahr. Also wenn Sie in Richtung Klimaneutralität umstellen, dann muss das für ein Land wie Deutschland, das ja einen viel größeren industriellen Anteil an der Wertschöpfung hat als andere entwickelte Länder, als andere Industriestaaten, das muss natürlich nochmal ganz besonders darauf Acht geben, dass diese Transformation auch mit der Industrie machbar ist. Also alles andere als einfach ist das. Das will ich nicht sagen, dass da Hysterie herrscht auf Seiten der Industrie. Und mir ist auch bewusst, dass das ein oder andere Unternehmen, wenn Sie Stahl ansprechen, Erweiterungsinvestitionen jetzt erstmal im Ausland vornimmt, mit geringeren, im Ausland, das geringere Energiekosten hat, beispielsweise in Schweden. Da würde man sagen, ja, wieso denn Schweden? Die sind doch auch sehr klar in Richtung Klimaneutralität unterwegs. Naja, aber trotzdem haben sie dort erneuerbare Energien in größerem Umfang und deswegen ist das alles auch ein bisschen billiger. Aber Es ist völlig klar, dass man im Übergang auch Technologien benötigt, die noch nicht grün sind. Also jetzt reden wir über grünen Wasserstoff, aber es wird eine Weile blauer Wasserstoff sein, den wir benötigen. Und deswegen ist es auch wichtig gewesen, dass Gas in der Taxonomie weiterhin eine wichtige Rolle spielen darf und wenigstens als Übergangstechnologie jetzt nicht von Seiten der potenziellen Kapitalgeber, der Banken und sonstiger Finanzmarktteilnehmer wegen Taxonomiegründen die Kredite nicht fließen können. Ja, also das ist schon wichtig, dass wir diesen Übergang auch mit Übergangstechnologien realisieren.
Gut, das wäre ja auch Wahnsinn gewesen, oder? Wir steigen aus Atom aus, aus Kohle aus und Gas hätte man dann auch gebannt. Dann würde es dann vielleicht für die Netzstabilität ein bisschen schwierig. In Deutschland zumindest würde es ein Restrisiko geben. Bleiben wir nochmal bei der Wettbewerbsfähigkeit vom Standort Deutschland. Braucht es am Ende für die Absicherung von Deutschland einen globalen CO2-Preis?
Ja, man wird schon auch im Zuge eines Klimaclubs zu Vereinbarungen kommen müssen mit den großen Emittenten weltweit, dass sie in ihren Ländern eben auch nennenswerte CO2-Bepreisung einsetzen, wie man das auch immer macht. Meines Erachtens sind die Emissionshandelssysteme noch am stärksten international so aufeinander abzustimmen, dass sie kompatibel sind. Das sollte man dann realisieren. Da wird also der erste Schritt erst einmal sein, den Rest der Europäer zu überzeugen, dass die noch nicht durch das EU-Emissionshandel erfassten Sektoren dann auch in den EU-Emissionshandel aufgenommen werden. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, mit den USA zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Da muss man im Blick haben, dass es nicht nur auf die Bundesebene in den USA ankommt, sondern auch auf die Ebene der Bundesstaaten. Da sitzen nämlich die Emissionshandelssysteme. Und dann wird es drittens darum gehen, China mit in den Klimaclub aufzunehmen. Und das wäre dann schon so, dass wir quasi die drei größten und stärksten Wirtschaftsregionen der Erde mit einer CO2-Bepreisung hätten. Und dann könnte auch im nächsten Schritt könnten die weiteren Länder hinzutreten.
Wenn man mit Wirtschaftsminister Robert Habeck über den Standort Deutschland redet und seine Nachteile, weil ich meine, beim IMD-Ranking in Lausanne ist Deutschland auf Platz 15 abgerutscht, dann redet er immer eigentlich nur über Klimawandel und das macht die Industrie wettbewerbsfähig etc. Die restlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich kein Thema. Nichtsdestotrotz sind sie nun mal da. Die Steuerbelastung für Firmen in Deutschland ist im internationalen Vergleich sehr hoch. Auch Einkommensteuern sind nach Belgien absolute Spitzenwerte, die hier verlangt werden. Glauben Sie denn, es besteht eine Chance in dieser Ampelphase für eine umfassende Unternehmenssteuerreform, wie das viele Firmenvertreter fordern, oder ist das illusorisch?
Also ich sehe jetzt im Moment nicht, wie man auf Basis des Koalitionsvertrages zu einer umfassenden Unternehmenssteuerreform kommen kann. Aber es sind durchaus Erleichterungen für die Unternehmen möglich. Beispielsweise steht ja die Idee der Superabschreibungen für den Klimaschutz und die Digitalisierung im Koalitionsvertrag drin. Und es gibt dann viele kleinere Fragen, die da gar nicht angesprochen sind. Also ich glaube schon, dass man auch steuerpolitisch noch einiges tun kann und die Situation für die Firmen dann doch verbessern kann. Also die Bemessungsgrundlage spielt eben ja auch eine Rolle. Es geht nicht nur um die Steuersätze alleine.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Jetzt sind Sie ja hochoffiziell Berater des Finanzministers für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wie das heißt. Und da ist vor allem derzeit wichtig zu wissen, wie man die Inflation einschätzt und ob man mit einer Zinswende rechnen muss. Was ist denn Ihre Prognose? Geht die Inflation weiter? Beruhigt sie sich?
Also ich habe keine eigene Prognose dahingehend, sondern beziehe mich auf die Prognosen der Kolleginnen und Kollegen und versuche im Zeitablauf dieser Prognosen abzuschätzen, wo wir uns hinbewegen. Und genauso wie bei den Prognosen des Wachstums, des Bruttoinlandsprodukts, der Wachstumsraten, sehen wir ja ein bestimmtes Muster schon im Laufe des Jahres 2021. Nämlich, dass man, wie das so üblich ist bei diesen Prognosen, die Nachfrageseite im Blick hat, aber nicht hinreichend berücksichtigt, was alles auf der Angebotsseite passiert. Und da können wir schon feststellen, dass es auch für die Inflationsentwicklung jetzt Rahmenbedingungen gibt, die zur Vorsicht mahnen, das alles nur als transitorisch zu sehen, wie es die EZB noch bis Mitte vergangenen Jahres sehr inbrünstig vertreten hat. Also wir haben schon jetzt eine deutlich stärkere Dynamik bei der Inflation, obwohl die eindeutig transitorischen Elemente wie die temporäre Mehrwertsteuersenkung in Deutschland oder die CO2-Bepreisung, die spielen jetzt in der Inflation keine Rolle mehr. Das, was wir jetzt haben, sind die Energiepreise einerseits, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber auf der anderen Seite auch haben wir ja doch eine Preisentwicklung in der ganzen Breite, auch bei Nahrungsmitteln. Die Produzentenpreise sind, wenn man jetzt den Vergleich mit dem Vorjahresmonat wählen, zuletzt um 25% nach oben gegangen. Also haben wir doch eine deutlich schwierigere Situation an der Preisfront. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei so hohen Inflationsraten die Gewerkschaften stillhalten werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht tariflich organisiert sind, auch nicht. Sodass wir bei Lohnsteigerungen rauskommen werden. Zumindest hierzulande in größerem Stil. Nicht so sehr in Frankreich und Italien. Aber trotzdem heißt das ja dann insgesamt für den Euroraum, dass hier eine größere Dynamik herrscht. Und dann wird die EZB auch etwas tun müssen.
Hat die Europäische Zentralbank viel zu spät reagiert? Oder böser gesagt, hat die Europäische Zentralbank komplett versagt in den letzten Monaten?
Nein, von Versagen würde ich ja nicht sprechen. Und zwar nicht nur, weil
Die Prognosen mussten massiv korrigiert werden. Die Fed, die Engländer, die haben alle Zinsen schon angehoben, haben die Geldpolitik gestraft. Und Frau Lagarde macht bislang nicht viel.
Ja, also die eine Seite ist Versagen bei Prognosen. Also das ist etwas, was mir im Sachverständigenrat immer auch entgegengehalten worden ist. Wir könnten die Zukunft nicht vorhersagen. Es wäre ja noch schöner, wenn jemand die Zukunft vorhersagen könnte.
dann hätten wir alle kein Problem mehr.
Genau, dieser Anspruch dahinter. Natürlich kann man sagen, ja, wenn man so massiv daneben liegt, ist das auch ein Versagen. Man muss schon sagen, an Wendepunkten, die von einer völlig noch von einer Situation beherrscht sind, die wir so in der Vergangenheit nicht oder ganz, ganz selten gehabt haben, da muss man nicht davon ausgehen, dass man das alles auch vorher schon abschätzen kann, was dann passiert. Ja, also ich finde, das ist etwas, was man dann auch von Prognostikern nicht erwarten kann. Und dann sollte man auch ein bisschen zurückhaltend sein und froh sein, wenn im Zeitablauf dann schnell auch Anpassungen kommen, die einem zeigen, jetzt haben wir die Korrektur in bestimmte Richtungen und wir sehen jetzt, wo sich das hinentwickelt.
Aber trotzdem, nützt ja nichts. Die Fed hat ja gehandelt und die Briten haben auch gehandelt und Christine Lagarde hat eigentlich nur immer beschwichtigt und Frau Schnabel, die Direktorin, hat dann ihre Position relativ drastisch geändert in den letzten Monaten, Frau Lagarde aber nicht. Und jetzt vermuten ja manche, man reagiere so spät oder gar nicht, weil Staaten wie Frankreich oder Italien auf riesigen Schuldenbergen sitzen und den Stabilitätspakt gerne locken würden. Dafür ist das Ende des Nullzinses natürlich Gift. Wie sehen Sie das? Ist das Verschwörungstheorie oder ist da ein bisschen was dran?
Ja, also Sie rühren da jetzt so einen Mix von schwierigen Themen an. Ja, also.
Ja, das muss leider so sein. Oder?
Ja, klar. Also einerseits, deswegen habe ich versucht, das eben zu unterscheiden. Das eine ist die Frage Versagen bei Prognosen, um das nochmal zu sagen, das kann man so nicht sagen. Der andere Punkt ist der, was muss die Geldpolitik denn tun, um zu reagieren? Da muss man ganz klar sehen, dass in den USA ja nicht nur die Inflationsraten höher sind, sondern man dort auch deutlich sagen kann, das ist massiv durch die Fiskalpolitik angefeuert gewesen. Und da weiß man dann sehr schnell, dass die Fed dagegenhalten muss. Und das macht sie ja jetzt auch. In Großbritannien ist es ein bisschen später gekommen, aber auch da hat man gesehen, dass letztlich die fiskalpolitischen Programme gegeben das gesamtwirtschaftliche Angebot zu üppig ausgestattet waren. Auch da konnte man relativ rasch sagen, die Bank of England muss dagegenhalten. Das ist in Europa schwieriger. Wir haben zwar auch in Italien im vergangenen Jahr ein kräftiges Wachstum gehabt, aber der Einbruch im Vorjahr war ja doch noch viel massiver. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass es da eine große Wachstumsdynamik mit massivem Aufschwung und großen Preiseffekten in Italien und Frankreich gäbe. Wir haben die Effekte vor allen Dingen in Deutschland und in Nordeuropa. Und das ist immer das Problem für die EZB, dass sie mit einem heterogenen Raum zu tun hat und dann sehen muss, wie sie da agiert, dass sie also später kommt mit einer Reduktion der Expansionswirkung ihrer Geldpolitik, zumindest jetzt in den Ankündigungen. Dafür habe ich viel Verständnis. Ich finde aber, dass sie dann durchaus auch jetzt im März zu einer Entscheidung kommen könnte. Es sei denn, es zeigt sich beispielsweise durch die Ukraine-Krise, dass die Effekte wieder ein anderer sind.
Da kommen wir gleich noch dazu. Ich meine, laut Paris sollte man ja Schulden für industriepolitische und klimaschutzbedingte Investitionen gar nicht mehr anrechnen. Oder? Paris und Rom, die Achse, will ja den Stabilitätspakt eigentlich am liebsten ganz abschaffen. Und wenn überhaupt Stabilitätspakt, dann gewisse Schulden gar nicht mehr anrechnen. Das wäre ja der totale Dammbruch, oder? Dann könnte man ja alles unter Industriepolitik und Klimaschutz subsumieren und hätte gar niemand mehr Schulden offiziell.
Ja, das ist immer das Problem, dass wir ja auch in der deutschen Debatte um die Schuldenbremse gesehen haben, dass dann versucht wird, über die Idee der sogenannten goldenen Regel Investitionen auszunehmen von der Verschuldungsbegrenzung. Und diese Ansprüche hat es ja regelmäßig auch schon auf europäischer Ebene gegeben, was dann dazu geführt hat, dass man seit 2005 dann auch wieder nach der Finanzkrise und im Zuge der Schuldenkrise im Euroraum zu einer Flexibilität gekommen ist bei den Fiskalregeln, beim Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und diese Flexibilität ist bereits sehr groß. Deswegen sehe ich keinen Anlass, diese Flexibilität jetzt nochmal zu erhöhen, wenn es ja eigentlich in den nächsten Jahren darum gehen muss, die Staatsverschuldung in den Mitgliedstaaten zurückzuführen. Und sowieso muss man auch sagen, das ist ein Problem einer Minderheit von Mitgliedstaaten. Wir haben eine Gruppe von Mitgliedstaaten, die ohne Probleme die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakts regelmäßig einhalten kann, also auch unter 60% Schuldenquote fällt und sowieso unter die 3% Defizitquote. Wir haben eine Gruppe von Ländern, zu denen Deutschland und Österreich gehören, wo wir auch Zahlen haben bei der Schuldenquote über 60% zu liegen kommen, aber dann die Bewegung klar richtig Richtung 60 und auch unter 60 ist. Und dann haben wir eine Gruppe von 6-7 Ländern, die halt übermäßig verschuldet sind. Und das sind die was ändern wollen. Also ich sehe jetzt nicht, dass der Schritt sein muss, so viel Erleichterung zu schaffen bei den Fiskalregeln, dass die Schuldenquoten, die diese Minderheit von Ländern haben, dann dauerhaft hoch bleiben können. Sondern es muss darum gehen, sie so zu reduzieren, dass wir nicht in Gefahr geraten, wieder in einer Schuldenkrise zu kommen.
Aber es sieht
Da muss man noch hinzufügen, das muss aber auch realistisch sein. Also man kann nicht einfach davon ausgehen, dass ein Land wie Italien mit 150% Schuldenquote innerhalb von 20 Jahren seine Schuldenquote unter 60% drücken kann. Also was ich anspreche, ist die sogenannte 1/20-Regelung. Da wird man pragmatisch sein müssen.
Aber ich meine, eigentlich haben wir das Gefühl, es geht ja bei diesen Ländern, die wir angesprochen haben, also Frankreich oder Italien, genau in die gegengesetzte Richtung. Nehmen wir nur schon mal den Subventionswettlauf um die Chipindustrie oder gigantische Programme, die da aufgelegt werden. Da ist auch Deutschland dabei, obwohl zum Beispiel die Chipindustrie für Sommer schon eine Entspannung sieht. Füttert man mit solchen Milliardengeschenken an die Chipindustrie nicht einfach den nächsten Schweinezyklus? Und am Ende stehen wir wieder da und müssen sagen, Industriepolitik funktioniert halt nicht.
Ja, das kann uns durchaus blühen, gerade bei der Chipindustrie. Es ist ja nicht gewährleistet, dass die europäischen Unternehmen die Mikrochips, die dann aus den europäischen Fabriken herauskommen, wirklich haben wollen, wenn es in Asien und in den USA bessere oder günstigere Angebote gibt. Also das ist nicht gewährleistet. Und dann wird man auch sicher hinterher sagen müssen, es war vielleicht eine falsche Industriepolitik. Ich bin bei Industriepolitik ja immer sehr, sehr skeptisch und habe den Eindruck, dass man viel zu weit geht und sich sehr, sehr stark auch von der Industrie und von bestimmten Interessengruppen vereinnahmen lässt. Jetzt ist das Thema Chipindustrie ja vor allen Dingen ein Thema auf EU-Ebene. Da sollen jetzt große Subventionen gezahlt werden und es wird am Ende darum gehen, wo siedeln wir denn diese Fabriken an? Da gibt es dann auch ein Lobbying der Länder auf EU-Ebene. Auch das findet statt. Also von daher ist das noch nicht einmal so, dass ich jetzt sagen würde, das hat mit der Einhaltung der Fiskalregeln auf nationaler Ebene zu tun. Und wenn Sie die Länder durchgehen, die und ihre Verschuldung anschauen, dann dürfen wir schon auch sagen, in dieser Gruppe der 6-7, weil Zypern auch dazu gehört, 6-7 Mitgliedstaaten, die hochverschuldet sind, die über 100% liegen, dass Belgien dabei, das es ja geschafft hat, bis hin zum Vorabend der Währungsunion, seine Schuldenquote nach Eintritt in diese Währungsunion um fast 50% zu reduzieren. Das muss man sich ja vor Augen führen. Das geht also offensichtlich. Und auch Italien hat ja in dieser Phase bis 2007 seine Schuldenquote so um 10-15 Prozentpunkte, wenn ich es recht erinnere, zurückgeführt. Also wenn man sich das anschaut, im Trend ist eigentlich nur Frankreich das Land, das seine Schuldenquote bislang nicht nennenswert irgendwie reduzieren konnte.
Ich bin mal gespannt, ob es Paris in den Griff kriegt. Ich meine, wenn die Ukraine-Krise noch lange anhält, wird sowieso die Erhöhung der verteidigungspolitischen Ausgaben plötzlich das Thema sein. Lindner hat ja bereits seine Zustimmung signalisiert. Erwarten Sie eigentlich, dass die Sanktionen gegen Russland irgendeine Wirkung zeigen, die Wirtschaftssanktionen?
Ich denke schon, dass sie eine Wirkung zeigen. Sie werden aber Putin nicht daran hindern, in der Ukraine das zu machen, was er beabsichtigt.
Also das scheint ihm egal zu sein, die Sanktionen. Oder?
Die werden daran nicht
am Schluss
ändern,
haben wir das Gefühl, es wird vielleicht die deutschen Firmen härter treffen, als dass es Russland trifft. Das befürchten ja viele.
Ja, ach, das ist immer so die Befürchtung, die dann kommt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Russland als Handelspartner für Deutschland eine untergeordnete Rolle spielt, wenn man es genau betrachtet. Also sowohl Importe, Exporte, sind wir nicht sehr stark mit Russland vernetzt. Russland ist im Wesentlichen eine Rohstoffwirtschaft und deswegen liefern wir natürlich auch Maschinen, die hilfreich sind, die Rohstoffe zu generieren und abzubauen. Aber man muss schon auch sagen, Russland ist ja im Unterschied zu China nicht in die Wertschöpfungsketten der deutschen Unternehmen in gleichem Maße eingebunden. Die russischen Firmen sind jetzt als Zulieferer in der Wertschöpfungskette an verschiedenen Stellen eben nicht so wichtig, wie das die chinesischen Firmen sind. Und von daher bin ich da auch schon ein bisschen zurückhaltender, was die negativen Auswirkungen dieses Konflikts auf die deutsche Wirtschaft am Ende sein werden. Ja, wir werden natürlich Effekte bei den Energiepreisen sehen und wir werden auch vielleicht den ein oder anderen positiven Effekt haben, wenn man es genauer betrachtet.
Das heißt, die Konjunkturauswirkungen sind aus Ihrer Sicht nicht so schlimm, sprich die positiven Effekte der auslaufenden Corona-Restriktionen, die sind eigentlich stärker als der Ukraine-Effekt.
Naja, wir müssen vor allen Dingen, also die positiven Effekte der auslaufenden Corona-Beschränkungen spielen eine wichtige Rolle für das Dienstleistungsgewerbe und auch den Wachstumsbeitrag, der vom Dienstleistungsgewerbe kommen kann. Die Wertschöpfungsketten bereiten uns weiterhin Schwierigkeiten. Da spielt Russland eine geringere Rolle. Da geht es um die Wertschöpfungsketten international. Und die werden uns sicher auch noch in der Industrie über das gesamte Jahr beschäftigen. Also man muss dann schon noch mal abwarten, was wir beim Wirtschaftswachstum am Schluss realisieren können.
Am Ende besteht ja die Gefahr, dass Russland noch näher an China rückt und wir uns in einer zweigeteilten Welt wiederfinden. Die eine beherrscht von den USA, die andere von China. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn befürchtet schon ein Ende des Multilateralismus. Das sind keine guten Aussichten für die Exportnation Deutschland, oder? Ist dieses Geschäftsmodell bald zu Ende?
Also zumindest ist es so, dass wir angesichts unserer sehr starken internationalen Verflechtung durch diese außenpolitischen Krisen und außenpolitischen Herausforderungen stärker betroffen sind als andere Länder. Es ist ja von den G7 kein Staat international so verflochten wie wir. Das heißt also, wir sind dahingehend dann durchaus auch stärker betroffen. Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass die Vorstellung der Globalisierung die Möglichkeit, ärmere Schichten der Bevölkerung in den weniger entwickelten Ländern aus der Armut herauszuführen, dass das nicht weiter ein erstrebenswertes Ziel ist. Also es geht schon auch darum, jetzt in der Außenpolitik zu guten Ergebnissen zu kommen. Deswegen ist Außenpolitik in absehbarer Zeit einer der wichtigsten Bereiche der Wirtschaftspolitik überhaupt. Das gilt vor allen Dingen
im Hinblick auf China. Die wertegeleitete Außenpolitik von Annalena Baerbock wird aber zuerst mal kosten.
Ja, da bin ich mal gespannt, was das mit der wertegeleiteten Politik am Ende auch wirklich konkret bedeutet. Wir haben ja doch auch andere Herausforderungen anzusprechen, wenn wir über China und Russland reden, als die Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Länder. Es ist dann doch noch in erster Linie der Expansionsdrang und der Nationalismus, der uns unmittelbarer herausfordert, beziehungsweise die Staaten um diese Länder herum herausfordert. Und da wird es auch notwendig sein, Mittel zu finden, damit wir wieder zu einer friedlicheren Basis zurückkehren, als wir sie gerade mit Russland haben.
Herr Feld, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
Mein größter privater Traum? Wow, gesund zu bleiben. Das hört sich komisch an, aber ich habe in der Familie väterlicherseits die Erfahrung gemacht, dass die Männer in unserer Familie relativ früh sterben und deswegen muss ich sehr auf meine Gesundheit achten, damit ich das toppen kann und eigentlich eher so in den weiblichen Teil meiner Familie hineinrage. Das sind alle alt geworden.
Das sind die mit dem SPD-Hintergrund, oder?
Ja, das sind die mit dem SPD-Hintergrund, die sind alle alt geworden.
Okay. Ich dachte ja, Sie wollen mit Ihrem Solo-Programm in der Allianz Arena auftreten und die IFO-Kollegen so richtig beeindrucken. Herr Feld, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Weißli. Alles Gute.
Und wer jetzt wissen will, wie er in diesen unsicheren Zeiten sein Geld anlegen soll, muss sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche über die Krisenstrategien der besten Fondsmanager beschaffen. Entweder am Kiosk, auf vivo.de oder am besten gleich im Abo. Auf vivo.de/chef-abo gibt es ein besonders günstiges Angebot. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.